播。
Dann hallo und herzlich willkommen zur 239. Episode des Podcast Freiburg. Wir nehmen hier auf am Tag nach einem dann doch aus Vereinssicht relativ denkwürdigen Europa League Auswärtsspiel bei West Ham United. Und wir machen das heute zu zweit und ihr kennt meinen Gast, weil er schon häufig hier war und er ist eigentlich perfekt für Folgen zu zweit, weil er einerseits Expertise für viel hat und außerdem sich auch es auch gerne redet für viel, kann ich das so sagen, Nick?
Hi.
Oder war der zu hart zum Einstieg?
Nein, das ist wunderbar.
Sehr schön. Nick, wir waren zwei von den traurigen Menschen, die gestern nicht in London waren. Ich habe gestern auch mit dem lieben Alex geschrieben, der auch sehr gelitten hat, dann letztlich sich nicht entschieden haben hinzufahren. Wollen wir einfach vielleicht mal anfangen mit den Bildern vom Weg Richtung Stadion und Bildern vom Block und so. Das war schon ein ziemlich cooles Statement, was man da so als Fans gesetzt hat, ne?
Ja, ich glaube, man kann da irgendwie nicht meckern. Also das war wirklich überragend. Wirklich viele, viele Freiburger da gewesen. Fanmarsch, was ich davon gesehen habe, überragend gewesen. Natürlich, man muss aber bedenken, die Aufnahme unter der Brücke ist schon absichtlich unter der Brücke.
Ja, logisch. Ja.
Aber also so, was man gesehen hat, und es gab auch ein Video von außerhalb der Brücke, sehr beeindruckend, wie man da schon zum Stadion hingezogen ist. Ich würde behaupten, so häufig gibt es das dann bei den englischen Clubs nicht, dass das Gästeteams machen.
Ja, Fankultur in England war auch ein schönes Zeichen gestern, oder eigentlich kein schönes Zeichen, was man von den West Ham-Fans so mitbekommen hat, nämlich so gut wie nichts. Bevor wir zwei hier aber weiterreden, wir hatten ja ein paar Spotcast-London-FahrerInnen, die hier zum engeren Kreis gehören, zum Beispiel der Paddy, die Jane war dort, der Felix war dort und noch ganz viele andere tolle Menschen und unter anderem auch der liebe Julian, der uns so knapp zweieinhalb Minuten Audio eingesprochen hat und die hört ihr jetzt.
So, guten Morgen. Ich melde mich nach dem Europapokalabend in West Ham. Meine Stimme ist noch nicht wieder ganz zurück, also es ist jetzt der nächste Morgen. Ja, aus meiner Sicht war das ein großartiger Abend, ein großartiger Tag, in allen Belangen bis auf das Spielerische. Ist mir jetzt aber tatsächlich dann auch etwas sekundär, dass es da jetzt nicht geklappt hat. Hätte natürlich gerne zumindest mein Tor gehabt. Aber ja, also mit dem SC Freiburg dann tatsächlich nach London zu können und hier ein großes Spiel zu haben, wo es auch noch um was ging. Und in diesem Gästeblock, wo wirklich der baulich vielleicht der wirklich schlimmste Gästeblock ist, den man sich auch nur vorstellen kann. Und trotzdem dieses Stadion komplett im Griff gehabt. Also gute Heimfans gab es akustisch faktisch gar nicht. Das war tatsächlich ziemlich ernüchternd und traurig, wie es um den englischen Fußball da bestellt ist. Aber umso mehr quasi gleichzeitig als Kontrast schön zu sehen, wo man selber steht. Und ja, einfach alle Leute, die wir getroffen haben, mit denen wir da waren und den ganzen Tag schon ab dem Fantreff, das war ein großartiges Erlebnis. Und im Block dann sowieso, also wir waren im Oberrang und es war trotzdem sehr, sehr laut um uns rum und ich glaube, es hat auch echt gut funktioniert, trotz der extrem widrigen Umstände, das da zu einem Freiburger Heimspiel zu machen. Nils Petersen beim Fanmarsch gesehen und an der Themse joggen. Das war auch irgendwie nochmal besonders, dass er da bei uns dabei war. Und also alles in allem, ich bin da wirklich hochzufrieden. Ums Sportliche müssen sich die anderen kümmern. Da kann ich nicht allzu viel beitragen. Ich fand nicht, dass es irgendwie an Einsatz oder Willen gemangelt hat oder so. Das nervt mich immer so ein bisschen, das hochzuziehen. War schon sehr eindeutig, dass es sportlich einfach nicht dann nicht gut genug war, auch West Ham echt gut stand, muss man sagen, und der SC Freiburg, der im Moment viel zu wenig Antworten hat auf Gegner, die gut und organisiert da verteidigen können. Und dann halt ein paar Mal blöd da gestanden bei einer 2-0, war halt auch krass ausgespielt. Ansonsten, ja, passt schon. Ich habe schon wieder wahnsinnig Bock auf die nächste Runde. Ich freue mich jetzt erstmal auf die letzten Bundesligaspiele und dann eine kurze Pause. Und bin wirklich froh, dass wir auch im neuen Jahr nochmal Spiele haben, wo es um richtig, richtig viel geht. Und ja, freue mich schon wieder, euch alle zu sehen. Bis dahin, macht's gut.
Ja, was ist denn das, was für dich von den Geschichten, die wir jetzt gerade von Julian gehört haben, das, was am meisten raussticht? Ich habe so als Punkte, die ich besprechen möchte, fangen wir vielleicht mal mit dem Negativen an. Was zur Hölle ist aus dem Fantum im englischen Fußball geworden?
Ey, ich kann es dir nicht sagen. Es ist schon bitter, weil eigentlich die Hammers ja ein Verein waren, der eine ganz coole Fanszene hatte mal. Und es war wirklich totenstill. Also ich habe 90 Minuten lang auf Heimspiel in London Rufe gewartet, weil es war wirklich wie ein Heimspiel, inklusive Sweet Caroline am Ende, in die feiernden Fans rein. Also fühlte sich an wie ein Heimspiel und war gesanglich überragend. Aber ich würde behaupten, der Gästeblock, was Julian auch gesagt hat, ist wirklich stellvertretend für das, was in England so die Ansicht von Fans ist. Also du hast es, okay, ich muss gestehen, ich finde es eigentlich cool, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier halt einfach ein Olympiastadion, das hat eine scheiß Laufbahn drumherum, stellen wir irgendwie in irgendeine Art von Gästeblock rein und bringen dadurch die Fans irgendwie näher zum Rasen. Aber du hast halt einen, ich weiß nicht, wie groß dieser Spalt ist, ich würde grob schätzen 20 Meter oder so plus Höhenmeter getrennten Gästeblock irgendwie dann. Also dann stell doch alle Gästefans unten hin. Oder meinetwegen alle Gästefans oben, ist mir eigentlich auch egal. Aber pack die doch zusammen. Also das fand ich sehr, sehr awkward. Und das hat dann dazu geführt, im TV hat man es, glaube ich, nicht so mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Aber bei den Videos, die so auf Twitter unterwegs waren, hat man immer so ein bisschen Kanon, ein bisschen Versatz gehört. Bei den Fangesängen der Freiburger, weil der Block oben halt nach Gehör gesungen hat von dem, was die unten gesungen haben. Ja, es ist einfach schade. Also die Stimmung war überragend, aber ich glaube, es tut auch einfach dem englischen Fußball nicht gut, sowas zu machen.
Ja, also die Stimmung war, es war schwer, nicht mitgerissen zu werden davon. Ich habe leider die Option Stadionton nicht gehabt, weil ich auf linearen RTL geguckt habe. Und dann waren es immer meine Sonnenstrahlen durch Wolken durch, wenn die Fangesänge durch Steffen Freund durchgestochen haben.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 90 Minuten Stadionton war sehr geil.
Das glaube ich, ja. Aber ich habe heute auch, ich habe ganz viele Ohrwürmer von diversen Fansongs, als wäre ich gestern dabei gewesen. Also wirklich riesigen Respekt für alle, die da waren. Ich weiß, in so Highlight-Spielen ist es auch immer noch mal ein bisschen einfacher, den Block mitzunehmen. Aber das war wirklich einfach ein ultra krasser Auswärtsblock im Support. Das war letzte Saison schon in Nantes sehr beeindruckend, das war in Turin sehr beeindruckend, aber das war nochmal eine Stufe drüber. Deswegen bin ich auch ein bisschen stolz drauf, um ehrlich zu sein. Da hatten wir Zeiten in der Freiburger Auswärtsfahrgeschichte, da war das trostloser, mit Freiburg auswärts zu fahren. Genau, ansonsten war die große Story, die sich rund um den Fanmarsch abgespielt hat, natürlich noch, dass Nils Petersen da mittendrin war und eigentlich braucht man da gar nichts groß zu sagen. Ne? Es einfach zeigt wieder, was für ein cooler Typ das ist.
Das zeigt auch so ein bisschen, was deutsche Fankultur, und da können wir jetzt so ein bisschen, wir werden nachher bestimmt nochmal auf das Thema Investorendeal und so weiter kurz zu sprechen kommen, was deutsche Fankultur ausmacht und was der USP davon ist, weil, also ich kenne das von anderen Vereinen nicht, ich kenne das vor allem international nicht, dass Spieler sich dem Verein und auch den Fans so verbunden fühlen, dass sie mit ihnen zum Stadion ziehen. Wir hatten das vor 2 Jahren Halbfinale Hamburg, wo dann Karim Gede und Julian Schuster im Block standen. Also es ist schon was Besonderes, dass da Ex-Spieler und wirklich halt mehrere, dass das so ein wiederkehrendes Ding ist in Freiburg, dass sie halt einfach mit den Fans, einfach Teil der Fanbase jetzt sind, jetzt wo sie in Rente in Anführungszeichen sind. Das ist schon beeindruckend.
Ich hole die älteren Menschen hier einmal kurz ab. Der USP ist der Unique Selling Point oder der herausstechende Verkaufspunkt, könnte man sagen. Also die Sache, die den deutschen Fußball einzigartig macht, ist Marketing-Sprech, nur um alle Leute hier abzuholen.
Oder um es mit dem Marketing-Slogan der Bundesliga zu sagen, Football as it's meant to be.
Genau. And how we destroy it oder so, I don't know. Naja, wir werden sehen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir auf Köln vorausgucken, weil da wird es am Wochenende eine Reaktion drauf geben. Über den Investoren-Deal an sich haben wir schon in der letzten Folge gesprochen, beziehungsweise Julian hat das sehr ausführlich getan. Hört da gerne nochmal rein bei den aktuellen Themen vor der Spielbesprechung in Wolfsburg. Genau, hast du sonst noch Sachen, die du ansprechen möchtest rund ums Spiel, oder sollen wir Richtung Spiel gehen?
Nö, meinetwegen können wir gerne dann mit dem Spiel anfangen.
Okay, dann lass uns doch mal wie gewohnt bei Gegner anfangen, und das ist in dem Fall West Ham United. Und die haben wir schon mal gesehen vor einigen Wochen beim Spiel in Freiburg. Damals hat Freiburg eine fürchterliche erste Halbzeit gespielt, lag 1-0 hinten, hat es 2-0 bekommen und hat dann das 2-1 gemacht, oder hat man erst das 1-1 gemacht und dann das 2-1 bekommen? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Man hat erst das 1-1 gemacht, Roland Scholloy, und dann 15 Minuten später.
Ah ja, stimmt, der Arthur Bodo-Fehler. Genau.
Ja.
Genau, richtig. Auf jeden Fall West Ham da schon gezeigt, dass sie, wenn Freiburg keinen Top-Tag hat, auf jeden Fall eine Klasse über SC spielen. Das werden wir in dem Spiel wieder besprechen, aber da wir bei West Ham anfangen, ist eine Aufstellung, an der man sich an allen Ecken und Enden Spieler rausgreifen könnte. Möchtest du Einzelspieler rausheben? Vielleicht unabhängig davon, ob die jetzt in dem Spiel auch noch besonders rausgestochen sind oder nicht?
Ja gut, also ein Spieler, über den ich sprechen würde, über den werden wir bestimmt später noch reden, beim ersten Tor und beim zweiten Tor. Ein anderer Spieler, der jetzt in dem Spiel gar nicht mal so auffällig war, in dem Sinne von, dass es, glaube ich, übertrieben viel von ihm zu sprechen gibt, aber er war so auffällig, dass er doch wirklich einen krassen Impact hatte. Und das war Lucas Paqueta, der als Linksaußen gespielt hat in dem Spiel. Und ey, ich weiß nicht, wie häufig er irgendwie auf engem Raum, ich glaube, einmal hat er im Zentrum irgendwie den Ball angenommen, dreht sich zweimal um die eigene Achse, lässt drei Freiburger aussteigen und spielt den Ball weiter. Das war schon beeindruckend. Also es ist schon ein überragender Fußballer. Das war so der Spieler, der für mich so ein versteckt geiles Spiel gemacht hat. Über den Rest reden wir später bestimmt dann sowieso noch.
Ja, ich finde, West Ham ist für mich diese Saison nochmal, dadurch, dass ich mich jetzt intensiver mit denen befasse, so das Beispiel dafür, wie weit die Premier League eigentlich vom Rest der europäischen Top-Ligen jetzt doch entrückt ist, weil das ist halt eine Premier League-Mittelfeldmannschaft und eine Mannschaft, die eher übers Kollektiv kommt und eher ums gemeinsam Verteidigen und dann Umschaltsituationen schaffen und so weiter. Und da spielen halt, also von diesen 11 Spielern, die spielen, sind mindestens die Hälfte der Mannschaft ist Stammspieler bei Bayern oder Dortmund. Mindestens. Eher sogar ein bisschen mehr. Das ist schon krasse Qualität, einfach so von 1 bis 11.
Oh, ich glaube so sehr bei Dortmund vielleicht, bei Bayern nicht unbedingt. Aber ja. Also ich würde behaupten, man kann ohne Probleme auf jeder Position Freiburgs Marktwert verdoppeln und ist noch lange nicht da, wo man bei West Ham ist. Und das liegt nicht nur an England, also, sondern auch generell.
Ja, der Lucas Paqueta, den du gerade angesprochen hast, da wollte Manchester City im Sommer ernst machen, wollte dann aber die geforderten 100 Millionen nicht zahlen. Das, ja, ist eine andere
Liga. Hatte das nicht irgendwie mit einem, auch mit Wettskandal oder sowas zu tun?
Boah, ich weiß gar nicht.
Oder war das ein anderer Spieler?
Es könnte sogar sein, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass er in der gleichen Affäre drin war, die Sandro Tonali jetzt die Sperre eingebracht hat.
Ermittlung gegen Paqueta wegen Verstoß gegen Wettregeln, genau. Und deshalb ist der Deal geplatzt, sonst hätte City den nämlich für 100 Millionen gekauft. Also das ist die drohende Sperre da, hat den rausgeworfen.
Gut, ich gehe die Aufstellung nochmal durch mit den klangvollen Namen Fabianski, Zufall, Mavropanos, Aguert, Emerson, Alvarez auf der 6, Suchek und Ward-Prowse als die beiden Achter, Kudus und Paqueta auf den Flügeln und Jarrod Bowen etwas ungewohnt als Mittelstürmer. Hat er jetzt aber in letzter Zeit häufiger gespielt, weil Mohamed Kudus da ins Team reingedrängt ist.
Im Hinspiel auch schon.
Ja, genau. Bei Freiburg unterdessen gab es relativ die gewohnte Grundformation der letzten Spiele. Nicht mehr das 4-3-3 wie in Wolfsburg, aber wieder das 4-4-2 wie in den Wochen davor. Mit der einzigen Änderung, dass Roland Schaller wieder in die Startelf gerückt ist und Merlin Röhl dafür auf die Bank gerutscht ist. War das ein Wechsel, der für dich Sinn gemacht hat? Beziehungsweise kannst du dir vorstellen, was Streich damit bezwecken wollte?
Schaller hat einfach mehr Physis, glaube ich, um sich durchzusetzen. Ich meine, gegen Mavropanos und Aguert da in der Mitte muss man schon ein bisschen Power mitbringen. Ich würde behaupten, wir sehen es dann ja quasi zur zweiten Halbzeit, die Röhl-Alternative. Hätte auch seinen Charme gehabt, weil Röhl halt dann eher, beziehungsweise in der ersten Halbzeit ist Scholloy schon häufiger mal tief im Spiel an den Ball gekommen, hat sich fallen lassen und konnte dann nicht ganz so viel machen, weil das eher nicht so sein Spiel ist. Das hat einem Röhl dann besser getan. Scholloy wäre halt eher jemand gewesen, wo ich dann erwartet hätte, dass Grifo sich tiefer fallen lässt und Scholloy halt ein bisschen mehr auf den linken Flügel zieht, dass das besser funktioniert als mit einem Röhl. Gerade weil man halt linksseitig mit Makengo Gulde gespielt hat, die ja beide nicht so aufbaustark sind. Aber das hat man nicht gemacht und dann kam Scholloy häufig tief und der wusste dann nicht ganz so, was er im Aufbau machen soll. Also ich würde behaupten, ich habe Ideen, was Streich bezwecken wollte, aber so richtig hundertprozentig funktioniert hat es gerade im Vergleich der Halbzeiten eigentlich nicht.
Ja, ich hatte In der ersten Halbzeit fand ich es auffällig, wie eng die beiden Außenspieler im Aufbau standen, Doan und Grifo und Schalloy dann halt in der Mitte von dieser Dreierreihe. Und also ich habe die grundlegende Idee verstanden, dass man im Aufbau halt diese Anspielstation im relativ Zentrum oder in Halbräumen schaffen wollte. Und man ist auch immer mal wieder hingekommen, aber man hatte nicht so wirklich gefühlt Ideen für die Anschlussaktionen, weil dann war oft Doan da zwar am Ball, hatte aber keinen nachrückenden Außenverteidiger, weil man die auch offensichtlich nicht so aggressiv nachschieben wollte, was ich auch verstehen kann gegen West Ham, gegen die halt krasse Stärken haben im Umschalten. Ich hatte immer mal wieder das Gefühl in der ersten Halbzeit, dieser taktische Plan hat so im Ansatz funktioniert, aber halt nicht, um dann tatsächlich gefährlich Richtung gegnerisches Tor zu kommen.
Ja. Man hat halt häufig schon sowieso Tiefprobleme gehabt, also überhaupt den aus der Abwehrkette rauszukriegen.
Ja, das sowieso.
Und wenn man es dann rausgekriegt hat, hat man irgendwie häufig schon, also wie gesagt, Scholler ist dann häufiger mal tief reingefallen, Eggestein sehr weit auf dem Flügel gewesen, nicht so richtig als Kombinationsstation im Zentrum gewesen. Höfler auch häufig in die Abwehrkette zurückgefallen, um halt zu unterstützen. Und dann war es halt super schwer, den Ball sinnvoll nach vorne zu bekommen.
Ja, und dann hat man halt auch noch, um das vielleicht noch das grundsätzliche Aufbauthema abzuschließen. Du hast die Physis angesprochen von Mavropanos und Naguert. Das sind meistens nicht die Gegenspieler, die Gregoritsch in der Bundesliga hat, bei aller Liebe für die Innenverteidiger von Bochum, Mainz und so weiter. In der Bundesliga zieht sich Gregoritsch halt ab und zu ein Kopfballduell, um einen Ball festzumachen oder um einen Ball zu verlängern. Gestern war halt jeder lange Ball weg. Und das ist nicht mal ein Vorwurf gegen ihn, sondern er wurde halt einfach übersprungen.
Ja, war auf jeden Fall nicht unbedingt das Spiel, was er die letzten Spiele hingekriegt hat. Und das lag halt vor allem auch an West Ham, ja.
Ja, gut. Dann gehen wir mal ins Spiel rein und wir
müssten noch mal ganz kurz die Aufstellung von,
ach so, ja, genau,
von Freiburg noch mal vielleicht ganz kurz durchgehen, weil wir eine Sache noch nicht hatten. Wir haben grundsätzlich über Scholler geredet, aber es hat auch Gulde statt Lienhardt gespielt.
Ah ja, logisch. Das weil, hatte ich jetzt schon selbstverständlich in meinem Kopf.
Weil Lienhardt mit Adduktorenproblemen ausgefallen ist und droht wohl auch fürs Wochenende auszufallen.
Gab es einen Kick-Artikel heute, dass es gut sein kann, dass es für Köln nicht reicht, aber dann vielleicht für Heidenheim wieder. Mal sehen. War auf jeden Fall dann natürlich auch nochmal, ich mag alle drei Spieler sehr gerne, aber du merkst dann schon, dass du in den Situationen, wo West Ham dann Druck drauf bekommen hat, dass Gulde, Makengo und Sildi ja alle halt nicht die Passqualität haben, die dann ein Diener zum Beispiel mitbringt. Das ist schon eine Schwächung dann gewesen.
Ja, man hat halt wirklich gemerkt, dass also David Moyes ist ja auch ein Trainer, der hauptsächlich für die Arbeit gegen den Ball steht. Und er hat das sehr clever gemacht. Also er hat Bowen meistens auf Ginter gestellt und dann Pakete auf Sidia und dann hat Kudos quasi alleine die rechte Seite so ein bisschen abgedeckt. Und dann hat er halt gesagt, ja hier, Gulde, Makengo macht halt. Und das ist halt leider dann auch häufig ein sehr effektives Mittel gewesen, wo die beiden dann versucht haben, was zu machen und sich so ein bisschen selbst hinten rein gedribbelt haben. Es gab eine Szene, wo dann Atubolu in letzter Sekunde den Ball ins Seiten austrischt, was dann sehr, sehr bedeutend dafür war, wie wenig das manchmal funktioniert hat. Manchmal hat es nicht funktioniert. Einmal zum Beispiel relativ, ich glaube, nach 20 Minuten Gulde mit einem tollen Steilpass auf Gregoritsch, aber in der Regel eher problematisch gewesen.
Ja, und was würdest du sagen, wie ist ein Spiel so losgegangen? Also wenn man sich so die ersten Minuten anguckt, gibt es in der ersten Minute direkt eine Ecke für Freiburg, in der dritten Minute direkt einen Freistoß für Freiburg und dann aber in der fünften Minute direkt die erste Top-Chance durch Paqueta, der dann an die Latte schießt. Dennoch so insgesamt eigentlich so, wie man sich's erhoffen konnte, dass Freiburg mit Ball reinkommt, zumindest die ersten 5 bis 10 Minuten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde behaupten, die Anschlussvariante, dass man dann Makengo links in die Tiefe gekriegt hat, kommt ein Einwurf raus, Grifo flankt, auf Doan kommt eine Ecke raus. Also eigentlich ist das ja genau, wie Freiburg sich wünschen würde, dass ein Spiel losgeht. Man hat früh eine Ecke, hat die auf Höfler einen kurzen Pfosten gespielt, kam sogar an. Höfler nur irgendwie, ich weiß nicht, nicht ganz so gut eingelaufen bekommen und hat den Ball nicht aufs Tor gekriegt. Aber also sich früh in einem Underdog-Spiel eine Ecke rausholen und dann in der ersten Minute daraus einen Kopfballtorschuss zu arbeiten, ist ja schon ziemlich das, was Freiburg gerne machen würde. Dann hat es danach relativ schnell nachgelassen gefühlt. Also es wirkte so ein bisschen so, als hätte Freiburg West Ham mit diesem ersten Angriff so ein bisschen überrumpelt. Dann hat West Ham sich gefangen und dann lief es nach West Ham Spiel und Freiburg hat dann, ja. Du hast die ersten 5 Minuten gefragt und das ist eigentlich schon wieder zu weit. Also die ersten 3 Minuten liefen sehr gut für Freiburg und dann hat West Ham langsam die Kontrolle sich sortiert.
Ja, Fand ich nämlich tatsächlich auch. Die fünfte ist dann auch eigentlich das erste Beispiel eben dafür, wo man die rechte Seite überlädt mit Zufall, Kudus und Bone. Und da ist dann der erste Defensivzweikampf, den Makengo verliert. Kudus Flanke, Ginter wehrt ihn ab und dann Paquette eigentlich eine wunderschöne direkt an Dame, die an der Latte landet, bei der man sich wirklich nicht beschweren kann, wenn er reingeht. Und lass uns doch vielleicht mal an der Stelle über Makengo reden, vielleicht gestern. Wobei, nee, lass uns gleich nach dem 1-0 machen. Ist vielleicht sinnvoller. Da sind wir uns ja eh nicht einig, weiß ich. Genau.
Ja, in der Szene gab es auch zu viel sonst. Also was mich da gestört hat, ist, wie weit Doan und Sidia von Paqueta wegstehen. Weil Sidia hat, also es ist nicht so, dass Sidia eingerückt ist und einen Gegenspieler irgendwie im Zentrum hat oder so und da sich hinorientiert, sondern er steht einfach im Raum und macht nichts. Und Doan offensiver genauso. Und das kannst du halt einfach nicht machen mit einem Spieler wie Paqueta, der darf am Strafraum nicht so frei sein. Und das ist dann so ein bisschen das. Paqueta hat auch ich glaube, er hat sich so ein bisschen im Rücken abgesetzt und dann in diesen Raum begeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, da hat Streich kürzlich mehrfach bei Grifo und auch Doan, aber vor allem, also er hat generell über die ballfernen Flügel geredet, aber hat dann immer Grifo als ersten Namen genannt, also sich so ein bisschen gewünscht, dass die auch einrücken, dass die besser in Richtung Strafraum arbeiten. Ich glaube, das sind so Sachen, die Streich sich da vielleicht auch erwartet. Paqueta hat das halt sehr, sehr gut gemacht und steht dann perfekt genau da, wo der Ball hinkommt.
Und sonst kann man vielleicht, bevor man zum 1-0 geht, weil es auch so ein bisschen passt zum 1-0, man hat es auf der anderen Seite nicht hinbekommen, wenn West Ham tief den Ball hatte, dass man da irgendwie Druck drauf bekommen hat. Alvarez war oft der Mann, der in die also die Dreierkette komplettiert hat und abgekippt ist dorthin. Und dann hatte man immer 2 gegen 3 stehen, hat nicht so richtig, also die Flügel sind nicht nachgerückt dann, um dann alle drei anzulaufen, sondern man hat Grifo und Doan bei den jeweiligen Außenverteidigern belassen und wollte aber Eggestein irgendwie auch nicht mutig rausziehen auf Alvarez. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hinter den beiden Freiburger Stürmern und vor der Freiburger Doppelsechs war oft ein relativ großes Loch. Und wenn West Ham dann die Gregoritsch und Schaller überspielen konnte, dann war da halt im Sechserraum sehr viel Platz und da hat man dann wirklich keinen Druck drauf bekommen und dadurch hatte Alvarez auch sehr viel Freiheiten.
Ja, Alves ist vor allem häufig auch dann mit Ball aus der Kette rausgelaufen
Ja,
oder hat
genau.
halt irgendwie sich über einen Doppelpass mit Ward-Prowse rausgespielt oder so und ist dann eben da angelaufen. Und ja, das hat man wirklich gar nicht irgendwie sortiert gekriegt. Ich hatte überlegt, also für mich, ich kann schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, für mich hat dieser Halbzeitwechsel Scholle rauszunehmen nicht ganz so super viel Sinn ergeben, auch wenn Röhl das danach sehr gut gemacht hat. Und das war tatsächlich eine Sache, wo ich dachte, okay, vielleicht war das eine Aufgabe eigentlich von Scholloi, dass er da Alvarez aktiver begleitet und sinnvoller zumacht. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wessen Aufgabe auch immer es war.
Was für ein absurd guter Sechser einfach, ne? Also, wie oft ich gestern dran denken musste, dass es gibt Geschichten aus Dortmund, dass Edin Terzic ihn nicht wollte, weil er mit Emre Can glücklich ist und Alvarez ist so gut. Es ist unglaublich.
Ja. Aber also man muss dazu ja auch sagen, auch Bayern wollte ihn ja nicht. Also es war ja, der war ja bei vielen deutschen Clubs im Gespräch gefühlt, also Dortmund, Bayern. Beide haben sich am Ende gegen ihn entschieden und ich kann es bei beiden nicht verstehen, weil Alvarez wirklich ja auch bei West Ham zeigt, wie überragend er ist.
Gut, dann reden wir doch über das 1-0. Alvarez in diesem Sechserraum mit sehr viel Luft und ohne Druck. Bone kommt ihm entgegen und die Freiburger Abwehr reagiert ein bisschen darauf und Alvarez sieht dann aber, dass Kudus den Lauf hinter die Kette anbietet und dieser Chip ist halt ein Traum. Den kannst du nicht besser spielen. Er spielt ihn genau in Kudus Fuß, der ihn annimmt, einmal nochmal kurz einen Wackler macht, Artubolo so ein Stück, also den Ball ein Stück links vorbeilegt und ihn dann an ihm vorbei einschießt. Wir können gleich drüber reden, was Makengo besser machen muss. Aber ich mache vielleicht kurz meinen Punkt, warum ich finde, dass es deutlich weniger Makengos Fehler ist, als dass es der Fehler ist, dass man keinen Druck auf den Pass hat. Weil diese Situationen sind für die Abwehrkette halt einfach super schwierig zu verteidigen, weil selbst wenn Makengo diesen Lauf aufnimmt, was er machen sollte, weil halt eigentlich klar sein sollte, okay, man kriegt ihn nicht abseits gestellt oder ja, selbst wenn er den Lauf machen sollte, wird er wahrscheinlich Kudus nicht mehr verteidigt bekommen, weil er durch diese gegenläufige Bewegung einfach das Tempo nicht hat. Deswegen sollte halt eigentlich ein so guter Passspieler die Möglichkeit gar nicht haben, den Pass zu spielen. Das ist in letzter Instanz nicht gut gelöst von der Kette oder von Makengo. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist eine weniger schlechte Abwehrleistung, als es ein guter Pass ist und eine schlechte Abwehrleistung gegen den Pass.
Das Problem mit der Abwehrleistung gegen den Pass ist, dass schon viel mehr nicht stimmt quasi. Also auch die Innenverteidigung ist es irgendwie so, ich habe schon häufiger darüber gesprochen, dass es mich ein bisschen stört, dass Freiburg gegen ein Dreier-Mittelfeld spielt und es einfach ignoriert, dass es ein Dreier-Mittelfeld ist. Gegen Wolfsburgs Vierer-Mittelfeld hat man das dann nicht gemacht. Da hat man dann plötzlich auf ein 4-3-3 umgestellt. Jetzt hat man wieder gegen Dreier-Mittelfeld gespielt und aber halt trotzdem im flachen 4-4-2 verteidigt. Was dazu führt, gerade mit Paqueta, der noch dazu kommt, stehen dann, also Alvarez ist am Ball, mehr oder weniger zwischen den Innenverteidigern, Scholle steht ihm gegenüber und hinter ihm stehen halt drei Spieler, weil Paqueta entgegenkommt und Höfler muss dann so ein bisschen Suchek im Auge behalten und gleichzeitig läuft ihm Ward-Prowse weg und Eggestein kann nicht so richtig Paqueta anlaufen, weil ja Ward-Prowse kommt. Ward-Prowse läuft ihm aber in den Rücken, das heißt, Ginter kann nicht in die Tiefe gehen, sondern muss nach vorne rausgehen, um auf Ward-Prowse aufzupassen. Also man hat wirklich, das Zentrum ist so voll von West Ham-Spielern und bei Freiburg stehen eigentlich nur Höfler und Eggestein und Sedia kommt dann halt mit raus, aber wenn man da halt ein 4-3-3 gespielt hätte oder so, hätte man das halt anders verteidigen können, wenn man das Zentrum dichter hat. Und klar, am Ende ist der Pass von Alvarez hinter die Kette überragend, aber das Problem ist, dass Freiburg so viel Personal darin investiert, das Zentrum zu verdichten, weil es im 4-4-2 eben eigentlich nur zwei Spieler sind, dass dann eben diese Lücke hinten aufgeht und Alvarez so viel Platz hat. Und das hat mich ein bisschen an der Formation und an der Idee, wie man das verteidigen möchte, gestört.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich weiß, wir beide hatten die Diskussion auch, beziehungsweise hattest du nicht sogar einen Badische Zeitung-Artikel darüber letztes Jahr? Über Freiburger,
Anfang des Jahres, ja.
Freiburger Zweier Mittelfelder gegen
drei. Nach dem Stuttgart-Spiel war das Thema, glaube ich. Ja.
Genau, verlinken wir euch in den Shownotes.
Zur Szene vielleicht noch. Ja, also meiner Meinung nach macht Makengo hier einfach was falsch, weil er macht halt nichts. Und nichts ist eigentlich immer falsch. Also er rückt nicht raus und dann steht Kudus halt hinter ihm und Doan, der rechts den tiefen Lauf aufgefangen hat, der hebt das Abseits auf, sondern Makengo selbst hebt ja auch das Abseits schon auf. Also man kann ja nicht sagen, Makengo hat auf Abseits gespielt, weil tut er ja offensichtlich nicht.
Ja doch, er orientiert sich ja am anderen letzten Mann. Also er kann,
selbst wenn er sich am letzten Mann orientiert, müsste er ja wissen, dass er das Abseits nicht aufhebt und dann müsste er den tiefen Lauf ja zumindest mitbegleiten. Wenn ihm Kudus dann wegläuft, ne? Weil er halt gerade schon den Schritt mehr hat und Kudus läuft ihm weg, ja, okay, dann ist es ein geiler Pass für mich. Aber wenn Kudus da 5 Meter läuft, bevor Makengo darauf reagiert, dass sein Gegenspieler gerade diagonal in die Tiefe sprintet, dann ist es für mich halt auch einfach ein Fehler von Makengo gewesen.
Ja, okay. Also ich kann die Argumentation schon nachvollziehen. Ich finde es trotzdem, er ist in keiner schönen Situation, den Pass zu verteidigen. Das möchte ich trotzdem sagen. Naja, was man auf jeden Fall sagen kann, die 10 Minuten danach, nachdem man Freiburg die ersten, also bis zum 1-0 eigentlich attestieren kann, dass so die Vorstöße ins letzte Drittel sich auf beiden Seiten ein bisschen die Waage gehalten haben. Freiburg hat nicht wirklich gut aufs Tor reagiert, muss man sagen. Dann gab es nämlich immer mehr von diesen Situationen, wo man sich aus dem Aufbau nicht befreien konnte. Immer mehr Situationen, wo Offensivspieler weit mit zurückhelfen mussten, damit man Angriffe noch abfangen konnte. Und man wäre dann auch für diese 10 Minuten vor allen Dingen nach dem 1-0 fast bestraft worden, in der 25. Minute, als es wieder eigentlich gar keinen Druck gibt. Es ist nicht gerade die typische Szene, sondern Atubolu wartet lange mit dem Ball am Fuß und wartet, bis er angelaufen wird und spielt dann einen wirklich schlimmen Chipball mit links, der viel zu kurz runterkommt für Gregoritsch und dann so vor ihm landet. Gregoritsch verliert er durchs Kopfballduell und West Ham schaltet direkt um über Paqueta und Bowen, der dann zwar trifft, aber davor im Abseits steht. Und da hatte man dann, also ich glaube, Atubolu, da reden wir wahrscheinlich über die Szene, wenn es nicht Abseits ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt behaupten, zu Saisonbeginn wäre der halt einfach nicht im Abseits gewesen und dann ist der Ball halt drin und dann regen sich alle über Atubolu auf. Also das ist so das Klassische, jetzt gerade läuft und dann passiert mal, wobei er ja zu Saisonbeginn, glaube ich, auch einen dicken Fehler hatte, der ihm irgendwie eine Abseitsstellung oder so. Mhm. Bin mir gerade unsicher.
Hoffenheim direkt im ersten Spiel.
Ja, genau. Wo er auch ein bisschen Glück hatte, aber ja, also wenn er mit dem Glück wird der Fehler dann halt nicht bestraft. Ja, also man hat halt gesehen, was ich vor der Spielbesprechung schon angesprochen habe, man hat häufig irgendwie linksseitig Raum gehabt und es nicht geschafft, was zu machen. Und West Ham hat halt Zeit gelassen, bis man sich in Probleme gespielt hat. Aber das hat man halt auch relativ konsequent getan.
Ja, und dann kommen eigentlich die 10 besten Minuten von Freiburg in dem Spiel. Da hat man es dann tatsächlich geschafft, dieses immer wieder in die Halbräume zu kommen, zu zumindest Halbchancen umzumünzen. Man hat in der 31. Minute Doan, der am Strafraum Grifo findet, der dann, wo am Ende nicht so richtig viel draus entsteht, dann kann sich Doan nochmal so am Strafraumrand anbieten, will den mit der Hacke spielen, bleibt dabei hängen. Da war man in einer ganz guten Situation. Und dann gibt es noch so einen Steilpass von Schalay von links, der Doan in den Strafraum schicken möchte, der dann von Fabianski abgefangen wird. Das sind jetzt alles keine tollen Chancen, aber das waren so 10 Minuten in Halbzeit 1, wo ich mir so dachte, boah, lass uns mal mit Mainz so in die Halbzeit kommen. Man hat jetzt so ein bisschen Zugriff auf Spiel. Dann kann das nochmal so spannend werden. Hattest du das Gefühl auch in der Zeit?
Ja, jein. Also ich habe beim SC immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich geht da schon noch was, allein weil du halt einfach die Standards als so eine Waffe hast, wo halt immer was passieren kann.
Außer gestern.
Das ist so ein bisschen halt ein Bonus, den Freiburg halt schon hat. Dass du einfach, selbst wenn du total ungefährlich bist, immer mal über einen Standard nochmal ein Tor machst und dann ist alles angezündet und es läuft wieder besser. Aber es war halt schon eine Phase, wo man zumindest immer konstant an den Strafraum gekommen ist. Was davor halt eine Zeit lang nicht der Fall war und auch in der zweiten Halbzeit eine Zeit lang kaum passiert. Oder beziehungsweise da kommt man dann in Richtung Strafraum, aber da steht West Ham dann dicht. Also ich hatte in der Zeit so ein bisschen das Gefühl, okay, da sind so ein bisschen Räume, da kann man was machen. Wenn da jetzt mal ein Schuss irgendwie vielleicht schlecht abgefälscht wird, sitzt der halt.
Ja, den einzigen Torschuss aufs Tor, den man dann aber hat, ist in der 41. Ein zweiter Ball nach einem Freistoß bei Doan landet, der dann mal ein Dribbling für sich entscheidet und aufs Tor schießt, aber flach aus 25 Metern und relativ zentral. Der ist dann nicht sonderlich gefährlich für Fabianski. Und im Gegenzug ziemlich direkt fällt dann das 2-0. Und ja, es ist wieder Edson Álvarez, der die prägende Rolle hat, der von Paqueta einen Ball bekommt und dann ein Stück antribbelt Richtung Strafraum. Ein Doppelpass spielt mit Bowen. Bowen lässt direkt tropfen und zieht damit Gulde aus der Kette raus. Da können wir gleich drüber sprechen, weil ich glaube, also ich finde, Gulde muss da nicht rausrücken. Eigentlich gibt es die Situation nicht her. Dadurch ist dann aber ein riesiges Loch in der Abwehrkette und Álvarez läuft da durch und trifft frei vor Ortebolu. Wie viele Fehlerquellen entdeckst du denn bei der Entstehung des Tores? Weil ich finde, man kann safe 4 ausmachen.
Wir können halt wieder darüber diskutieren, dass West Ham das Zentrum überlädt und dann einfach mit vielen Vertikalpässen viel Platz im Zentrum hat. Und das ist halt wieder so ähnlich. Also Eggestein steht auf Ward-Prowse. Höfler steht auf Suchek. Álvarez, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wo er herkam, aber der steht dann halt komplett frei, weil er halt keinen Gegenspieler hat, weil das halt der Dritte ist quasi. Und Paqueta wird dann ja von Doan begleitet, aber kann dann halt den Pass auf Álvarez spielen. Ja, und dann danach würde ich behaupten, Eggestein muss durchlaufen, Ginter muss durchlaufen, Gulde darf schon näher an Bowen stehen oder muss halt tief bleiben. Also effektiv können 3 Leute einfach Álvarez abfangen und dann ist das Problem gelöst. Oder du verhinderst halt den Pass aufbauen schon, indem du enger dran stehst. Irgendwo habe ich gelesen, Höfler war auch in der Nähe. Ja, der sprintet halt in die Nähe, aber der ist ja bei einem ganz anderen Mann. Also dem würde ich nicht die Schuld geben, aber effektiv sind 3 Freiburger, können es verhindern und keiner tut's.
Ja, und dann war dann die Hoffnung weg bei mir, muss ich ehrlich sagen. Beim 1-0, man redet sich dann rein, beim 2-0. Dafür habe ich West Ham dann irgendwie die 90 Minuten in Freiburg und die fast 45 Minuten in der ersten Halbzeit gesehen, da hatte ich wirklich gar kein Szenario in meinem Kopf, wie Freiburg dann noch 3 Tore macht und war dann eigentlich eher froh, als man sich in die Halbzeit gerettet hatte, weil dann gab es noch 2-3 so Angriffe von West Ham, die man dann so in letzter Instanz noch wegverteidigen konnte. Da hatte ich schon befürchtet, wenn das irgendwie 5 Minuten Nachspielzeit gibt, dann kriegt man eher noch das 3. in der ersten Halbzeit. Ja, hattest du noch einen Glimpse auf Hoffnung?
Naja, also ich dachte eigentlich, ja, okay, vielleicht passiert noch was. Und dann hat Hartenbach in der Halbzeit gesagt, ja gut, wir müssen jetzt auch nicht dahin reden. Man muss die zweite Halbzeit gewinnen. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, also wenn der Sportdirektor im Halbzeitinterview sagt, ja gut, wir müssen nur noch die zweite Halbzeit gewinnen, dann das hat bei mir tatsächlich so ein bisschen die Luft rausgenommen. Eigentlich hatte ich Lust, so, weil klar, es ist ein 2-0 und es ist West Ham, aber wir haben vorher schon über die Fans geredet, lass da halt mal ein Tor fallen. Also was passiert denn in diesem Stadion bei den, wie viel waren es, 3.500 oder so Freiburgern, wenn da ein Tor fällt?
Ja, das
also es wäre schon fun gewesen. Also ich, ja, aber ich hatte nicht wirklich das dann in der nach der Halbzeit nicht wirklich das Gefühl, okay, jetzt wird hier was angezündet, weil halt irgendwie Hartenbach hat so ein bisschen das rausgenommen und dann der Halbzeitwechsel, Scholler raus, war dann auch schon wieder so ein, also ich war mir so ein bisschen unsicher, im Nachhinein meinte Streich dann ja auch, ja, er war halt nicht ganz fit und hätte nur 16 Minuten gekonnt und das wäre für mich dann auch so ein, ja, dann nehme ich ihn halt besser raus, so. Ja. Also meine angeschlagenen Spieler besser rausnehmen, als sie nochmal 45 Minuten zu verheizen in einem Spiel, das egal ist. So, es hat sich für mich nicht angefühlt. Also Julian hat vorher gesagt, ihn hat die Einstellung nicht gestört. Mich hat die Einstellung auch nicht gestört, weil sie die ersten 45 Minuten gut war. Aber an dem Punkt habe ich dann wirklich gedacht, so ja, Spiel ist halt eigentlich jetzt gerade nicht so relevant, als wäre das so ein 0-0, was beiden zur Meisterschaft reicht oder so. Beide sind zufrieden.
Ich glaube, Julian ist dann auch vom Transfermarktforum vielleicht gekommen. Da habe ich nämlich auch einige gelesen, die gesagt haben, man hätte das Spiel schon vorher abgeschenkt und so. Und das ist einfach, es ist absurd. Also es ist wirklich, das war gar nicht zu sehen auf dem Feld.
Ja, zumal es halt wirklich nicht Einsatz war. Also es war ja nicht so, dass Freiburg nicht gelaufen ist oder Freiburg hätte es nicht versucht, sondern West Ham war auch einfach besser. Also du kannst zum Beispiel jetzt, und das ist jetzt, tue ich ihm vielleicht ein bisschen Unrecht, aber es ist halt einfach ein krasses Duell gewesen, was in dem Abend häufig passiert ist. Makengo gegen Kudus. Makengo hat vollen Einsatz gezeigt, aber es hat halt einfach nicht gereicht.
Ja.
Also es ist einfach qualitativ was anderes.
Er hat wirklich gut Lehrgeld bezahlt. Also vor allen Dingen, weil West Ham ja auch noch mit Bone immer mal wieder auf dem rechten Flügel dann Überzahl geschaffen hat. Das ist eine undankbare Aufgabe, bei der ich mir auch bei Christian Günther nicht sicher wäre, ob er nicht schlecht aussehen würde. Und Makengo sah halt wirklich oft nicht sonderlich gut aus. Aber ich finde auch er, vielleicht ist es, West Ham hat in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr wirklich was machen wollen, aber er hat sich in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen reingefuchst. Und er hört halt nicht auf mit dem, was er tut. Das ist mir erstmal wichtiger bei jemandem, der sein erstes Pflichtspiel gegen Gegner auf dem Niveau macht.
Hat er auch noch ein, zwei richtig coole Aktionen danach.
Ja, genau.
Aber nach der Halbzeit geht es erstmal weiter mit einer West Ham-Großchance, wo ich mir auch wieder sage, so boah.
Richtig, ja. Jetzt,
da dachte ich mir dann tatsächlich so im Anschluss, aber abschießen muss halt auch nicht sein.
Ja, da hatte ich auch Angst vor. Und vor allen Dingen war das dann auch, ich fand... Wir haben jetzt häufig über Paqueta gesprochen, weil das auch einfach ein Impact ist, den man nicht so komplett rausnehmen kann. Ich fand aber, dass Cedilla sehr oft sehr gut gegen ihn gemacht hat, wenn Paqueta auf dem Flügel geblieben ist. Und die erste Aktion nach der Halbzeit, da macht Cedilla nicht gut. Er lässt sich sehr billig ausspielen von Paqueta und Emerson. Emerson ist dann links im Strafraum und schließt ab und Artobolo hält ihn gut. Wenn das 3-0 fällt, wahrscheinlich läuft die Halbzeit sogar ähnlich, weil so oder so nach den ersten 5 Minuten in der zweiten Halbzeit in West Ham oder 10 Minuten vielleicht, 10 Minuten waren sie noch auf dem Tempo und dann nehmen sie das Tempo raus, das wäre wahrscheinlich bei einem 3-0 auch passiert, aber da hatte ich auch ein bisschen Angst davor, dass es so richtig dahin geht.
Wobei ich in der Szene auch sagen muss, Doan hat Paqueta übernommen und dann nicht begleitet, weil er nur auf den Ball schaut. Und das regt mich ja immer auf. Spieler, die im eigenen Strafraum stehen und nur den Ball daneben beobachten. Und Paqueta setzt sich halt 10 Meter ab. Das ist ein Cedilla, der außerhalb des Strafraums steht, gerade einen Zweikampf geführt hat, der spielt einen Ball weg zu einem Spieler, den Cedilla bisher nicht wahrgenommen hat. Dass der sich dann kurz orientiert und dann ist der Gegner weg, das kann passieren. Aber Doan darf halt Paqueta einfach nicht 10 Meter da Platz lassen. Das darf auch einfach nicht sein. Und dann wird dieser Pass halt nicht gespielt. Also würde ich an der Stelle auch nochmal ganz dringend so sagen wollen. Da musst du enger dran sein. Du kannst deinen Gegenspieler nicht, du kannst, niemand würde Grifo am 16er Eck einfach stehen lassen.
Ja, und dann, es gibt noch eine Aktion auf der anderen Seite. Röhl hat direkt nach einem Fehlpass von Mavropanos eine Aktion, wo er dann mit Dynamik ein bisschen andribbelt und dann einen Fernschuss nimmt, den Fabianski relativ sicher hat. Und dann haben Bone und Kudus auf der anderen Seite jeweils noch eine gute Chance. Auch nochmal, und dann ist es tatsächlich, ab dann flacht das Spiel deutlich ab, würde ich sagen, in der 54.
Ich würde an der Stelle ganz kurz, wir müssen es nicht im Detail ausdiskutieren, aber Grifo hat häufig und wirklich häufig
ja, ich weiß, was du meinst.
Vorne die Sturmposition gehalten und seine Stürmer hinter sich geschickt, deck du den Flügel ab. Das hat er in der ersten Halbzeit mit Scholler, hat er das ein paar Mal gemacht, mit dem kannst du das machen, der ist halt, also viele vergessen das, weil er ja viel rechts außen spielt, aber ich glaube, der kam als gelernter Linksaußen eigentlich zu Freiburg. Und der kann das ja einfach auf dem Flügel zurückarbeiten, das ist sein Ding. Bei Gregoritsch hört es dann auf, aber auch mit Höhler hat er das gemacht, sodass er dann teilweise irgendwie dann vorne drin stand. Es war sehr awkward. Ich glaube, einmal auch mit Adamu kam für Eggestein.
Ja, aber es war der gleiche Wechsel, glaube ich.
Kann sein, ja. Jedenfalls, Grifo hat mehrfach die Stürmer hinter sich geschickt, um den Flügel abzudecken und stand dann vorne. Und ich dachte mir so, warum? Also
ich habe eine Erklärung dafür. Ich glaube, dass Ansage war, dass die Breite, also dass die Außenverteidiger immer abgedeckt sind und wenn und dass man aber in der zweiten Halbzeit trotzdem oder dass man situativ mutig pressen wollte, wenn West Ham mit Dreierkette aufbaut. Und da hat man es jetzt die letzten Wochen eigentlich immer so gemacht, dass dann Grifo der Dritte war, der mit raus ist und Doan dann eher zurückgerückt ist. Und ich glaube, dass Grifo einfach selber weiß, dass er die Power nicht hat, um dann, wenn das die Pressing-Aktion nicht erfolgreich war, den Sprint zu ziehen, um Zufall wieder aufzunehmen, weil er halt auch einfach das Tempo nicht hat und dass er deswegen vielleicht eher sagt, hey, macht ihr den Sprint mal, ich halte hier vorne die Position. Das wäre meine einzige Erklärung dafür.
Würde ich als Erklärung verstehen, würde ich verstehen in der zweiten Halbzeit, als er Höhler hintergeschickt hat, ja, und gut, als er Scholle hintergeschickt hat. Aber bei Gregoritsch, und das war halt wirklich, also ich sage es deshalb, weil die erste Chance von Bowen dadurch entsteht, dass Grifo Gregoritsch irgendwie nach hinten schickt und der orientiert sich nach hinten, weiß aber gar nicht, wo er hin soll und Kufal oder Zufall, ich verstehe bei dir die ganze Zeit Zufall, ich habe den bisher immer Kufal genannt, ich habe keine Ahnung, wie man ihn eigentlich ausspricht. Jedenfalls, der zieht halt einfach richtig easy hinter Gregoritsch in die Tiefe und dann dachte ich mir so, hä, das macht Gregoritsch richtig schlecht und im nächsten Moment dachte ich so, warum macht das eigentlich Gregoritsch? Mhm. Und dann habe ich nochmal mir die Szene danach noch angeguckt und Grifo schickt ihn halt nach hinten auch und das ist mir ja wirklich, ist mir dann später bei Höhler auch schon mal aufgefallen, da habe ich mich nur gewundert, warum das so komisch war. Gut, weiter.
Weiter im Text, ja. Genau, die coole Chance, die ich gerade noch angesprochen habe, das war vielleicht eine ganz gute Aktion von Makengo, kann man sagen. Da war er nämlich sehr eng dran und hat den Abschluss zumindest noch schwer gemacht. Dadurch
die meinte ich vorher, ja.
Genau, und dann ist in der 54. Nimmt West Ham Alvarez raus und bringt Fornals, der auch ein sehr cooler Spieler ist, aber dann ist, glaube ich, Suchek auf die 6. Aber das war dann der erste Schritt davon, dass West Ham ein bisschen rausgenommen hat. Und Freiburg hat dann auch doppelt gewechselt. Es ist doch nicht Grifo, der im Gleichmechster rausgeht. Höhler und Adamu kamen für Gregoritsch und Eggestein. Rühl ist dann zurück auf die 8.
Okay, dann hat das doch mit Adamu auch einmal gemacht. Hätte ich es doch richtig im Kopf, ja.
Genau. Wenn ihr Bewertungen für Adamus Frisur haben wollt, dann wartet bitte auf eine Folge, in der Alex wieder dabei ist. Ich glaube, das ist eher so. Ich glaube, er hat einen Take so bestimmt. Genau. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, aus dieser zweiten Halbzeit, es gibt noch ein paar Szenen, wo man dann so am gegnerischen Strafraum ist und es nicht ganz sauber ausspielt oder auch tatsächlich häufig die falsche Entscheidung trifft. Aber eigentlich ist das in meinem Kopf nur geblieben, wie gut der Support im Gästeblock geblieben ist.
Ich glaube, ich habe auch in der zweiten Halbzeit erstaunlich häufig in meinem Ticker über die Fans geschrieben. Ja. Für mich im zweiten Halbzeit, wir müssen auch meinetwegen keine Einzelszenen irgendwie besprechen, also so viel gab es in der zweiten Halbzeit jetzt nicht. Was ich halt beeindruckend fand, das lag aber halt auch daran, dass halt West Ham das Tempo rausgenommen hat und halt Alvarez auch gefehlt hat, der Spieler war, der da immer wieder reingetreten hätte. Röhl in der Achterposition für Eggestein sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ihn in der Sturmposition hat er mir nicht ganz gut gefallen. Er hatte am Anfang diese Chance gehabt, wo ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball gewinnt, wo er dann halt diesen Abschluss hat. Das wirkt so, als hätte er sofort Impact gehabt, aber gefühlt, ja, war halt eine geschenkte Chance, hat er wenig Anteil dran gehabt, würde ich behaupten. Aber in der Achterposition wirklich schön. Da hat man dann gesehen, warum er halt eigentlich, oder was eigentlich so seine Hauptqualität auf der Acht immer war. Er bekommt den Ball und treibt ihn nach vorne, so ein klassischer Schlepper, der einfach mal an der Mittellinie den Ball bekommt und dann steht er plötzlich am 16er und spielt den nächsten Pass. Also es war schon, war ganz cool, hat mir gut gefallen, was Röhl da gemacht hat.
Ja, exemplarisch vielleicht die 70. Minute, wo er einen super schönen Ball für Makengo auf links spielt und Makengo steht da erst gegen zwei West Ham-Spieler und die warten, glaube ich, irgendwie auf den Pass und lassen ihm so eine kleine Lücke und der trippelt da einfach relativ aggressiv rein. Das war sehr cool. Die anschließende Flanke war es nicht. Es ist, ich habe immer mal wieder so Parallelen in meinem Kopf mit dem jungen Christian Günther, weil da war auch ganz oft so eine Aktion sehr cool, Anschlussaktion nicht so, ein paar Probleme mit dem Stellungsspiel defensiv und so. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann haben wir alle was, auf das wir uns freuen können zumindest.
Ja, ich dachte mir so, ja, ey, da wäre nicht mal Gregoritsch dran gekommen und es war halt Doan am langen Pfosten. Also ich weiß auch nicht, ob er auf Doan gezielt hat, jedenfalls war zu hoch für alle, die im Zentrum standen und das Zentrum war eigentlich sehr gut besetzt, das war schade.
Nee, schade, ist in Brentford. Und der wäre auch nicht so hochgesprungen. Weil er aktuell verletzt ist.
Der wäre vielleicht so hochgesprungen.
Er ist aktuell verletzt, es geht nicht.
Ja, aktuell nicht. Aber schade, wenn der da 10 Meter in der Luft steht, der hätte ihn vielleicht bekommen. Ja, also es war eine coole Aktion, toller Pass, vor allem von Röhl, toll durchgesetzt von Makengo, aber dann halt die Anschlusssituation nicht so geklappt. Dann kam ja noch die eine tatsächliche Chance, die Freiburg hatte auf den Anschluss.
Ja, genau. Davor muss man vielleicht noch kurz sagen, dass Weißhaupt nur für Grifo gekommen ist in der 68. Und dann darfst du die Chance in der 75. übernehmen.
Stimmt, es macht keinen Sinn, eine Weißhaupt-Chance zu callen, während er auf der Bank sitzt. Doan hat sich fallen lassen, fast in den Sechserraum, also so wie es Scholloi in der ersten Halbzeit viel gemacht hat. Hat angefangen, nach vorne zu kombinieren über Röhl, der wieder weit den Ball getragen hat, hat Cedia rechts außen angespielt. Ich bin verwirrt, ich habe geschrieben, Cedia legt zu Doan, was aber natürlich Quatsch ist. Der versucht zu flanken und die Flanke wird zu Doan geblockt. Doan geht ein paar Schritte in den Strafraum rein und zieht ab, links flach. Sehr guter Abschluss, würde ich behaupten. Also wirklich
richtig guter Abwehrspieler.
Hätte auch perfekt gepasst. Ja. Aber Fabianski, wir haben im Hinspiel, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Fabianski ja eigentlich nur die Nummer 2 ist, aber irgendwie bockstarkes Spiel gemacht hat. Bockstark würde ich jetzt nicht behaupten, weil Freiburg ihn nicht genug getestet hat für diese Aussage, aber er hat alles, was auf seinen Kasten kam, sehr, sehr souverän pariert. Und das gehörte da auch dazu. Der Ball prallt dann halb hoch auf Weißhaupts linken Fuß, der versucht ihn aufs Tor zu bringen, knallt ihn aber gegen die Latte. Da dachte ich mir auch nur, wenn der reinrutscht, dann passiert auch nochmal was, aber ja, wäre auch nicht verdient gewesen, aber ja, man hatte da, das war der Moment, wo auch die Fans nochmal so richtig dabei waren und es hat Spaß gemacht.
Ich würde aber, also es war jetzt nicht verdient gewesen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es unverdient gewesen wäre. Also vom insgesamt Ergebnisabstand war das, also die 2-Tore-Unterschied geben schon den Klassenunterschied ganz gut wieder. Aber ich finde, man hätte sich es in der Phase verdient gehabt, weil man die einzige Mannschaft war, die noch Interesse hatte, am Spiel teilzunehmen. Ich finde ja immer ganz cool, wenn man sowas dann auch bestraft.
Ja, also West Ham hätte sich nicht beschweren können, wenn das Tor fällt, sagen wir es so. Aber es wäre ein bisschen glücklich gewesen.
Genau, und dann ist eigentlich das einzige Erwähnenswerte noch, das war eigentlich vor der Chance, aber ist auch egal, Lukas Kübler hat das erste Mal nach dem Zehenbruch wieder gespielt und kam für Makengo als Linksverteidiger. Den werden wir wahrscheinlich jetzt die letzten zwei Spiele auch nochmal sehen. Hoffentlich nicht als Linksverteidiger in der Viererkette. Hat mir nicht so gut gefallen diese Saison bis jetzt. Aber sehr gut, dass Kübi wieder da ist auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt auch, wenn Lienhardt ausfällt, ist Kübler super wichtig, weil er defensiv alles spielen kann.
Ich gehe davon aus, wir werden ihn eines der zwei Spieler links hinten sehen. Das andere spielt Makengo. Aber mal schauen.
Ja. Oder man spielt 1-3er-Kette mit Weißhaupt. Auch möglich.
Das ist auch möglich, aber auch dann muss irgendwer links hinten spielen. Innenverteidiger. Da spielt Kübler rechts und Gulde links. Das kann man auch spielen mit Weißhaupt dann auf dem Flügel. Ja.
Gut, ich würde dann auf Spiel tatsächlich einen Deckel drauf machen. Also ich kann alle verstehen, wir müssen eigentlich nicht drüber reden, dass es dann im letzten Drittel nicht so geil war. In den letzten 20 Minuten. Ich hatte da auch ein paar Situationen, in denen ich so ein bisschen gefrustet war, weil man, also Höhler hat einmal einen Pass nicht gespielt, wo ich nicht verstanden habe, warum er ins Dribbling geht, wo er einen offenen Röhl hat, der aus dem Rückraum nachrückt. Doan hat ein, zwei Mal die richtige Situation nicht gefunden und so. Und das wären alles Sachen gewesen, wo ich mich drüber geärgert hätte, wenn es tatsächlich noch um was gegangen wäre. So bin ich da relativ emotionslos drüber gegangen. Deswegen weiß ich gar nicht, willst du da noch was zu sagen oder eher nicht?
Och. Ich weiß nicht, es war auch irgendwie schon so ein bisschen die Luft raus. Also man hat halt schon gemerkt, Freiburg probiert so ein bisschen, weil man halt 0-2 einfach zurückliegt. Aber ich hatte da in den letzten 10, 15 Minuten jetzt nicht unbedingt das Gefühl, Freiburg drückt jetzt noch jetzt ganz zwingend auf dieses Tor. Man hat halt irgendwie versucht, was zu machen. Und ja, würde ich ja noch niemandem irgendwie schlecht reden wollen. Vor allem, wenn man weiß, man hat jetzt nochmal eine englische Woche gleich viel spielen, man ist jetzt unterwegs, ist müde vielleicht auch einfach, also dann nimmt man sich dann vielleicht ein bisschen eher mehr Ruhe in dem Spiel jetzt raus.
Ja, ich finde, damit kann man das Spiel gut zumachen. Wir haben, glaube ich, über fast alle Spieler mal gesprochen. Hast du trotzdem noch einzelne Spieler, die du gerne rausheben möchtest?
Ich würde sagen, Adamu hat ein ganz nettes Spiel gemacht wieder. Also Adamu hat tolle Elemente gehabt, sowohl technisch, was für mich das erste Mal war, hat einen tollen Pass einmal gehabt, wo er sich im Doppelpass mit Höhler durchsetzt und dann verspringt ihm doch wieder der Ball, aber kurz vor Schluss, ich glaube Nachspielzeit schon. Da würde ich noch sagen, da hat mir wieder Freude gemacht, einfach zu sehen, was da möglich ist. Und wenn der richtig ankommt, so über den Winter, gib dem mal die komplette Wintervorbereitung. Ich glaube, das wird schon spaßig, wenn der einen Lauf hat und der Rückrunde richtig mitspielen kann.
Yes, sehe ich auch so. Ich fand sonst, da kann ich dann überleiten zu meinem Spieler des Spiels. Ich fand, Höfler hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Also für die taktische Situation, in die er reingebracht wurde, hat er sehr viel gut gelöst. Ich kann mich an einige gute Defensiv-Zweikämpfe erinnern. Er war der beste Spieler gegen West Ham Druck. Also wenn man in der ersten Halbzeit mal richtig Druck drauf hatte, war er der Einzige, der es ab und zu mal geschafft hat, Situationen so zu lösen, dass man keinen langen Ball gebraucht hat. Ich fand, es reflektiert sich auch in seinem Sofa-Score-Rating, wo er bester Freiburger ist. Ich fand es wirklich sehr beeindruckend von Nicolas Höfler.
Mir hat Höfler auch am besten gefallen, wenn man halt hinten rausgekommen ist, dann meistens über Höfler, der den Ball verlagert hat, auf die rechte Seite, wo man dann weiterspielen konnte. Und gegen den Ball, es war halt so ein bisschen das Problem, wenn er in Zweikämpfe gekommen ist, und das ist immer so das, was man hat mit Höfler und Eggestein, die machen das ja als Duo richtig gut und häufig auch gegen Dreier-Mittelfelder richtig gut. Und wenn Höfler in seine Zweikämpfe gekommen ist, hat er auch alles weggeräumt. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass Höfler einen Zweikampf verloren hat. Aber er ist halt dann manchmal, war er halt, also es war nicht sein Fehler, wir haben es ja schon gehabt, aber das hat mich geärgert, von daher stimme ich zu. Also was er machen konnte, hat er sehr gut gemacht.
Also hast du auch Höfler als Spieler spielst oder hast du jemand anders?
Ja, ich habe gerade überlegt, einfach jemand anderen zu nehmen noch, damit wir Vielseitigkeit haben, aber ich wüsste jetzt auch nicht so konkret wen. Also weil alle haben halt Dinge doch deutlich falsch gemacht, mal an einzelnen Szenen. Und Höfler für mich nicht.
Ich hatte sonst tatsächlich nur über Ginter nachgedacht und Atubolu, wenn man das Abseits-Tor rausnimmt, weil es ja tatsächlich nicht gefallen ist, aber die Aktion ist halt passiert. Ne?
Dafür hat mir Ginter, glaube ich, beim 2-0 auch wieder. Also ja. Ginter hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, ja.
Yes, und damit beenden wir die Gruppenphase als Zweitplatzierte in dieser Gruppe A. Olympiakos gewinnt das Parallelspiel gegen Bačka Topola, geht damit als Dritter runter in die Conference League. West Ham springt direkt ins Achtelfinale und Freiburg muss die Zwischenrunde spielen im Februar oder darf die Zwischenrunde spielen. Es ist ja eigentlich immer noch toll, die zu spielen. Es ist besser, als sie nicht zu spielen, aber ja, es wäre auch toll gewesen, direkt ins Achtelfinale zu gehen. Und darüber wollen wir jetzt einmal noch ganz kurz sprechen. Bevor wir das tun, ich gebe jetzt mal die kurze Ankündigung, dass wir sehr wahrscheinlich für die Auslosung am Montag wieder live bei Twitch sind. Da wir die Leute, die dabei sein werden, das alles, alle irgendwie den Arbeitstag rein integrieren müssen, wird das vermutlich nur relativ kurz gehen. Also wir werden kurz vor Auslosungsstart online gehen, dann warten, bis die Lose gezogen sind und danach vielleicht noch ganz kurz drüber quatschen. Aber wenn ihr diese Auslosung begleitet gucken wollt, dann kommt gerne auf Twitch. twitch.tv/spotcastfreiburg, da findet ihr uns. Und
am Montag um 13 Uhr übrigens.
Montag um 13 Uhr, genau. Danke, wichtige Ergänzung. Und bevor wir jetzt drüber sprechen, gebe ich euch einmal noch mal kurz die Namen, auf die Freiburg treffen könnte, am Montag, also im Februar, aber die man am Montag ziehen könnte. Das sind Galatasaray, RC Lens, Sporting Praga, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam, der AC Mailand, die BSC Young Boys und Shakhtar Donetsk. Ich bin ehrlich, ich habe selten Auslosungen, wo ich mir so denke, boah, der eine Verein, den will ich nicht haben. Diesmal habe ich es tatsächlich. Ich habe Präferenzen, aber ich finde alle 8 cool. Ich könnte mit allen 8 leben. Ich finde an allen 8 was Positives. Geht es dir ähnlich?
Ja, an sich schon. Also für mich fällt Galatasaray halt klar raus, aus vor allem politischen Gründen, was nichts unbedingt mit dem Club selbst zu tun hat, aber ja, mit dem Club selbst, das würde ich auch sehr cool finden. Nur eine Reise in die Türkei ist vielleicht momentan nicht unbedingt so super geil. Aber sonst, also ich habe auch wieder Präferenzen, weil, also spätestens nach dem Juve-Ding, ich habe keinen Bock nochmal auf einen italienischen Verein, deswegen bin ich auch kein Fan, großer Fan von Milan. Aber gegen Milan spielen ist halt auch geil, genauso wie gegen Juve spielen geil war zum Beispiel. Und dann hast du halt bei allen Clubs irgendwie Vorteile. Du hast keinen kleinen Club, der irgendwo am Arsch der Welt ist, sondern wenn du dann irgendwie, ich sag mal, der kleinste Club aus der Runde ist, dann wahrscheinlich Young Boys Bern, aber die sind dann dafür halt eine super kurze Anfahrt, was es dann auch zu einer geilen Auswärtsreise macht.
Ja, ich glaube, die kleinste Stadt ist Praga, ne? Wahrscheinlich. Ziemlich sicher.
Ja, stimmt, aber auch Portugal, geile Reise halt, ne? Ja, Praga. Absolut. Also wenn du das auswärts fahren willst, auch sehr, sehr cool. Ja, von daher, ich wäre auch eigentlich mit 7 von 8 Clubs sehr zufrieden.
Hast du einen Wunschlos?
Ja, mein Wunschlos ist Feyenoord, weil ich immer gerne, also ihr wisst alle, ich schaue liebend gerne niederländischen, belgischen Fußball und wenn wir gegen Clubs davon spielen können, bin ich immer dafür. Und es ist eine machbare Reise, ich fände es cool.
Ja, und Feyenoord wäre die Chance auf die Revanche für, die späte Revanche für 2000, als Pierre van Hooydonk mein junges Herz gebrochen hat. Mit einem wunderschönen Freistoß vor der Nordtribüne. Genau, allerdings deshalb halt vielleicht nicht ganz so cool, weil man die schon mal gespielt hat. Ich bin wirklich unsicher, mein Wunschgegner switcht so von Stunde zu Stunde. Ich habe immer sehr viel Bock auf Prager, aber wir hätten die schon in sehr vielen Auslosungen bekommen können oder die hätten zu uns in die Euroleague rutschen können und die sind uns immer aus dem Weg gegangen. Deswegen glaube ich da nicht mehr dran. Aber Portugal fände ich halt grundsätzlich sehr cool, auch Benfica. Allerdings wird man Benfica schon wieder auf Angel Di Maria treffen. Auch nicht so cool. deswegen.
Korrigiere mich gerade, der Junge van Hooydonk wurde mit Frankfurt gerüchtet im Sommer, ne?
Ja, das ist der Sohn von Pierre van Hooydonk.
Ja, ich habe gerade ganz kurz überlegt, wie fun das wäre, wenn der zu Freiburg kommt im Winter und dann sich an seinem Vater rächt quasi.
Ja.
Aber falsche Connection mit dem anderen Verein, Entschuldigung.
Wäre tatsächlich sehr fun und sehr beeindruckend, dass du schon wieder die SG untergebracht hast, ne? Ja, nee, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich auf Montag und ich freue mich sehr auf diese Zwischenrunde. Es war, als wir vor dieser letzten Europapokalwoche mal drauf geguckt haben, wer so als Drittes runterkommen konnte, waren so ein paar Mannschaften, auf die ich keinen Bock gehabt hätte. Da wäre nämlich zum Beispiel Salzburg noch Dritter gewesen, wo ich keine Lust drauf gehabt hätte. Aus der Dortmund-Gruppe hätten sowohl PSG als auch Newcastle runterkommen können, auf die ich aufgrund der Clubkonstrukte wenig Bock gehabt hätte. Von dem her bin ich jetzt eigentlich relativ happy und der Verein, den ich so grundsätzlich erstens am schwierigsten einzuschätzen finde, weil ich inzwischen keine Spieler mehr kenne, weil die bekannten Spieler alle beim Krieg gegangen sind und den ich auch nicht so attraktiv finde mit Donetsk, wäre halt deshalb attraktiv, weil die in Hamburg spielen und es dadurch sehr, sehr easy anzureisen wäre und man das Stadion wahrscheinlich auch einfach gut übernehmen könnte, so als Freiburg.
Erst im Halbfinale wieder.
Erst im Halbfinale nach Hamburg fahren, da hat der Nick natürlich völlig recht. Gut, ich bin sehr ich freue mich auf Montag. Wie gesagt, kommt rein bei Twitch und wir werden sehen, wo wir als FreiburgerInnen als nächstes hinreisen dürfen. Wo die Mannschaft jetzt hinreist, ist wieder zurück nach Hause, weil harter Cut, am Sonntag wartet der 1. FC Köln. Köln 16. in der Tabelle. Ich habe letzten Sonntag Ausschnitte gesehen von dem fürchterlichen Spiel gegen FSV Mainz 05, von beiden Seiten fürchterlich. Der härteste Kontrast, der an dem Sonntag auf der Zone nach Stuttgart-Leverkusen laufen konnte. Köln mit großen Problemen diese Saison, Hector und Skiri verloren vor der Saison, kein Geld, die Transferschwere, die wie ein Damoklesschwert drüber hängt. Eigentlich klingt da alles nach einem Trap-Game, ne Nick?
Ja, aber Freiburg hat keine Trap-Games mehr. Wissen wir doch, Freiburg hat seit Ewigkeiten nicht mehr gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte verloren. Und von daher müssen wir das jetzt nicht herbeireden. Ein Thema, was definitiv Thema des Spiels sein wird, beziehungsweise Thema des Wochenendes sein wird, ihr habt es wahrscheinlich dann bis Sonntag schon mitbekommen, und zwar haben die Fangruppen angekündigt, und das wird Freiburg und Köln besonders treffen, weil beide beim Investorendeal mit Nein gestimmt haben. Trotz der prekären finanziellen Lage bei Köln, wirklich sehr respektabel. Ich sag mal, in Freiburg kann man in Anführungszeichen sehr entspannt bei sowas Nein worten, Köln halt eher nicht. Da muss man wirklich schon zu seinen Werten stehen wollen, wenn man da Nein sagt. Die Fanszenen haben angekündigt, die ersten 12 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu schweigen und die Stimmung zu boykottieren. Von daher wird dann am ganzen Wochenende, aber halt auch am Sonntag zwischen Freiburg und Köln wahrscheinlich die ersten 12 Minuten nichts zu hören sein von den Fans.
Ja, das ist jetzt in der zweiten Liga heute Abend auch schon passiert. Es wird mit Sicherheit auch Momente geben, die, wie es die in Paderborn heute gab, wo Rostock, ja gut, Rostock halt auch einfach ein Block voller Idioten nach den 12 Minuten angefangen hat, Raketen aufs Feld zu schießen und zwar bis zur Mittellinie, sodass das Feld dann geräumt werden musste, weil man die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleisten konnte.
Das möchte ich an der Stelle sagen, habe ich noch nicht mitbekommen heute. Weil wir jetzt, es ist gerade 19.25 Uhr, das Spiel läuft genau. Quasi gerade. Das wäre gelaufen, während wir aufgenommen haben.
Genau, richtig. Aber es wird sicherlich auch coolere und kreativere Formen des Protestes geben. Ich bin mir, ja, eigentlich würde ich fast sagen, die Freiburger Fanszene ist eigentlich bekannt dafür, dass sie sich da was Individuelles einfallen lässt. Allerdings waren die jetzt auch alle in London. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht unbedingt enttäuscht, wenn da noch nichts auf die Beine gestellt worden ist. Aber genau, wenn ihr uns hört, macht bitte mit bei dem Protest, der sehr wichtig ist. Alles, was gegen den Investorendeal spricht, einmal hört Julian zu in der letzten Folge. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, Podcast-Empfehlung an der Stelle. Es gibt den zweiten Teil eines Tribünengesprächs des Rasenfunks mit Khaled Nahar und Markus Bark. Da gab es schon eins im Frühjahr, als der Investorendeal schon mal in Gespräch war, damals für die 2 Milliarden. Und da gibt es jetzt ein neues von letzter Woche. Das ist eine sehr gute, sehr informative Folge, die, glaube ich, auch alle da abholt, wo sie gerade stehen. Genau, und dann macht bitte am Wochenende mit und beschwert euch bitte nicht im Transfermarktforum darum, dass die Fans die ersten 12 Minuten
liest. Yes, müssen wir noch tippen, das Spiel wahrscheinlich, ne?
Genau, einmal eine ganz kurze sportliche Einschätzung, was für ein Spiel du erwartest und dann den Tipp.
Sportlich zu Köln, du hast schon gesagt, es läuft einfach nicht so richtig gut. Man probiert immer mal wieder neue Sachen aus, die funktionieren mal okay und mal nicht, meistens nicht. Zuletzt hat Dominik Heinz jetzt als Linksverteidiger gespielt. Hat er zugegeben, letzte Saison auch schon in Bochum gemacht, 2-3 Spiele und ganz okay. Aber ich sag mal, es ist auch nicht unbedingt das, was du dir wünschst. Man hat Darmstadt, glaube ich, begonnen mit 4 Innenverteidigern. Also dann hat man Bayern das erste Mal in Dreierkette gespielt, obwohl Baumgart ja, also ich würde schon sehr fair sagen, er ist ein Hater der Dreierkette. Also hat schon häufig gesagt, dass er das ziemlich kacke findet. Hat es trotzdem ausprobiert. Also wirklich, Köln ist momentan wirklich an dem Punkt, wo der Trainer alles, was du dir vorstellen kannst, mindestens einmal gemacht haben muss, bevor du sagen kannst, weil da funktioniert nichts mehr quasi. Weil die Ideen, die er hat, die seinem Stil entsprechen, die greifen diese Saison nicht, weil halt doch irgendwann einfach die Qualität nicht mehr ausreicht. Und dann ist es halt leider auch so, also leider ist relativ, dass er dann es nicht schafft, einen Kainz, einen Waldschmidt, irgendwie so die Spieler, die er hat, die eigentlich ganz cool sind, dann auch in die Position zu bringen, zu glänzen. Da ist Baumgart dann auch nicht ganz so gut drin, sondern ist eher darin gut, Spieler, die nicht ganz so gut sind, auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zugetraut hätte. Und deshalb funktioniert es halt momentan doch irgendwie wenig bei Köln. Sportlich würde ich halt schon erwarten, Freiburg viel Ballbesitz wahrscheinlich, Köln relativ aktives Pressing. Ich kann mir vorstellen, dass Köln versuchen wird, ein bisschen West Ham zu imitieren an manchen Stellen, wovor Freiburg in dem Fall aber eigentlich keine Angst haben sollte, weil man dann doch im Vergleich deutlich bessere Mannschaft ist und das mit der Imitation nicht funktionieren dürfte.
Und dein Tipp?
Ja, keine Ahnung, 2-0.
Ja, wäre mein normaler Tipp. Ich glaube, ich gehe mit einem mühsamen 2-1, weil so Spiele nach Europa League spielen immer ein bisschen härter. Die Hinrunde war jetzt lang. Und ich glaube, das war auch für viele ein emotionales Highlight am Donnerstag. Da muss man dann erst wieder alles aufs Feld bekommen. Ich glaube, es wird entweder sehr früh sehr gut für Freiburg oder ein langer Abnutzungskampf. Ich sehe nicht so ein Augsburg-Spiel oder so. Jetzt nicht, weil ich gegen deinen Tipp sprechen möchte, dass es kein 2-0 Heimsieg werden kann, aber ich sehe keins, was man so irgendwie entspannt wegkontrolliert. Sondern entweder Feuerwerk oder zäh.
Ich finde es lustig, nicht nur, weil du gegen meinen Tipp sprichst, sondern weil es auch wirklich einfach genau mein Gedanke war. Früh, Freiburg macht da früh 2 Tore und dann läuft das Spiel halt aus.
Ich hoffe, du hast recht.
Ich bin gespannt, wer von uns recht behalten wird. Ja. Ich freue mich immer über spannende Spiele, würde aber auch einfach ein entspanntes 2-0 sehr, sehr gerne nehmen.
Yes, das werden wir besprechen in der nächsten Folge, das dann die 240 sein wird. Wir gehen straight auf die 250 zu. Hier ganz am Ende, wer noch dabei ist, weil ich es vorhin am Anfang nicht gesagt habe, ihr könnt den Spotcast natürlich unterstützen auf den gewohnten Wegen, die ihr in den Shownotes findet, wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt sozusagen. Ansonsten danke ich erstmal dir, Nick. Vielen Dank, dass es so flexibel geklappt hat heute.
Sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht.
Und euch allen wünsche ich, wenn ihr das hört, ein schönes Wochenende. Den einen oder anderen werde ich Sonntag im Stadion sehen. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Grüß dich nicht mal an. Du gehst.